Lassen Sie mich also jetzt zum Thema von morgen früh kommen. Es ist überhaupt ein längeres Thema. Und dieses jetzt beginnen und dann morgen damit Fortsetzung machen. Es geht um das Wachstum der Gemeinde. Das Wachstum der Gemeinde geschieht an zwei Stellen. Man spricht von einem inneren Wachstum und einem äußeren Wachstum. Das äußere Wachstum wäre das numerische Wachstum, zahlenmäßige. Die Gemeinde wächst dann in dem Maße, wie es mehr Christen gibt. Das innere Wachstum ist das Wachstum eines jeden einzelnen Christen. Und hier gibt es Zeiten, wo der persönliche Christ angesprochen werden muss und Zeiten, wo die Gruppe von Christen oder die Christen im Allgemeinen angesprochen werden dürfen. Lassen Sie mich also zuerst vom inneren Wachstum sprechen. Wie gesagt, dieses ist eigentlich gleich dem geistlichen Wachstum des einzelnen Christen. Eine Gemeinde ist herangewachsen in dieser Hinsicht innerlich, in dem Maße, wie es reife Christen in dieser Gemeinde gibt. Ich möchte viererlei an dieser Stelle besprechen. Wenigstens zwei von diesen möchte ich bis morgen früh lassen. Aber ich gebe Ihnen jetzt alle vier Punkte. Unter innerem Wachstum möchte ich zuerst unter A die Stadien des Wachstums besprechen, Wachstumsstadien. B, das Ziel. Unter C, die Bereiche. Und unter D, die Mittel. Stadien, Ziel, Bereiche, Mittel. Wir beginnen mit den Stadien unseres Werdens in Christus. Die Schrift unterscheidet verschiedene Stellen im Verlauf unseres geistlichen Wachstums. Die erste Stelle ist die Wiedergeburt selbst. Deshalb können wir vielleicht eher vom Werden eines Christen sprechen. Und sein Werden beginnt in der Neugeburt. Es ist wesentlich, dieses festzuhalten, weil mit der Wiedergeburt schon eine ganze Menge erreicht ist, trotz dessen, dass wir von einem Anfang sprechen. Was ist speziell in Bezug auf unser Thema Wachstum hier schon gegeben? Ich möchte Römer 8, Vers 15 lesen. Römer 8, Vers 15. Ihr empfingt nicht einen Geist der Sklaverei, der wiederum Anlass zur Angst gäbe, sondern ihr empfingt einen Geist der Sohnesstellung. Dieser Begriff Sohnesstellung ist verwandt mit dem Ausdruck Kindschaft, ist aber nicht dasselbe. Der Begriff Adoption genügt auch nicht. Denn es war, Paulus sagt das auch in Galater 4, es konnte durchaus der eigene Sohn sein und war auch wohl meistens der Fall so, dass er diese Zeremonie erlebt. Aber es konnte auch ein Adoptierter sein. Mit der Sohnesstellungszeremonie wird nicht ein Sohn adoptiert, sondern umgekehrt, er wird in die Freiheit entlassen. Der Paralleltext ist Galater 4, Abvers 1, wo Paulus das unmündige Kind, und es mag Kind oder Sohn eines Reichen sein, aber es ist immer noch Sklave, trotz dessen, dass es Herr von allem ist, potenziell, also nicht in Aktualität. Aber es ist, weil es Erbe ist, in diesem potenziellen Sinne Herr von allem. Es kann schon so betrachtet werden. Aber was die Praxis betrifft, unter römischem Recht, ist es sachliches Eigentum des Vaters, so wie die Frau. Und er kann tun mit seinem Eigentum, was er wünscht. Aber wenn die Zeit der Freiheit, der Reife kommt, dann wird dieser Sohn in die Freiheit entlassen. Und wir können annehmen, dass er dann qualifiziert ist, die römische Toga zu tragen. Jetzt ist er vor dem römischen Gesetz Bruder des Vaters. So sind wir frei geworden vom mosaischen Gesetz. Wir sind nicht mehr unter jenem Gesetz. Es offenbart immer noch den Willen Gottes. Und so konsultieren wir es reichlich aus Liebe zu unserem Vater, weil wir dort lernen, wie er denkt, welche Vorstellungen er hat. Aber diese Struktur ist nicht mein Regime, sondern der Geber des Gesetzes selbst ist mein Regime. Und er hat seine Vorstellungen hineingravieren lassen in mein Innerstes durch den Heiligen Geist. 2. Korinther 3, 1. Verse. Die Sohnesstellung steht also im Zeichen der Freiheit. Und wo der Geist ist, da ist man nicht unter dem Gesetz, sondern das Gesetz ist schon in mir. Es gibt eine zweite Sohnesstellung, eine zweite Befreiung vom Gesetz. Da wird man befreit vom Gesetz der Vergänglichkeit. Und dort haben wir eine zweite Sohnesstellung in Römer 8, Vers 23. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, trotz dessen, dass der Geist schon da ist, ist nicht alles neu geworden. Nur der innere Mensch steht im Heil. Der äußere Mensch gehört noch zum unerretteten Kosmos. Und weil der Riss durch den Kosmos geht, der Herbst, der Tod, geht er auch quer durch den Leib des Christen. Und darunter seufzt er. Ja, Paulus wird vielleicht sagen wollen, er seufzt umso mehr, gerade weil er den Geist hat. Und die Divergenz, das heißt die Auseinanderklaffung, den Kontrast zwischen Neuem und Altem, umso mehr empfindet. Da spricht er von der Schwachheit, kreatürlichen Schwachheit in diesem zweiten Teil, ab Vers 17 des Christen. Die Erlösung von diesem Gesetz der Vergänglichkeit steht uns noch bevor als zweite Rettung. Das ist also die zweite Sohnesstellung. In Vers 30 lesen wir, welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch, und welche er rief, diese rechtfertigte er auch, aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Vergangenheitsform, nicht Verheißung, Geschichte. Das ist schon so. Denken wir an Kapitel 3, es ist Vers 21 oder 23. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms oder haben nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Was war das für eine Herrlichkeit, die wir verloren haben im Garten Eden in Kapitel 3, 1. Mose? Das war die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes zu haben. Und nun sind wir Sünder und nicht Heilige und Gerechte. Das sind die zwei Begriffe, die Paulus im Römerbrief einander gegenüberstellt. Entweder Sünder oder Gerechter. Sünder oder Heiliger. Heilig und gerecht ist dasselbe, nur von zwei Seiten. Die zwei gehören zusammen bei Paulus. Wir haben diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit, diese Gottesebenbildlichkeit an dieser Stelle verloren. Nicht die gesamte Gottesebenbildlichkeit, aber diese Seite, diese Facette. Uns fehlt also die Herrlichkeit Gottes. Wir kommen nicht ran an den Maßstab. Und das macht uns zu Sündern. Aber in der Wiedergeburt werden wir wieder verwandelt im Nu, das ist das Heil, das ist die Rettung, in die Christusähnlichkeit, in die Gottesebenbildlichkeit, aber jetzt durch das Ebenbild, Kolosser 1, von Christus. Er ist das Ebenbild, das in der Mitte steht, zwischen uns und Gott. Und so werden wir Gott ebenbildlich erneut über das Mittelbild Jesus. Nicht von ungefähr steht Image oder Ebenbild dort parallel zu Erlöser. Das ist ein Erlösungsmittel, das Christus, Ebenbild Gottes ist, uns zur Verfügung gestellt. Diese Herrlichkeit haben wir schon, aber wir dürfen wachsen in ihr. Die Liebe ist ein Teil davon, ja, der größte Bestandteil davon. Wir dürfen wachsen darin, aber wir haben schon mit der Wiedergeburt eine ganze Menge. In 1. Korinther 2 haben wir noch einen Ausdruck, den Paulus gebraucht, um zu zeigen, dass der Christ bereits eine ganze Menge hat. Dort wird der Christ ein Geistlicher genannt. Der Geistliche urteilt alles. Wahrscheinlich heißt das der, der den Geist hat. Und so möglicherweise auch in 1. Korinther 14, wo er denselben Ausdruck gebraucht. Der, der den Geist hat und so natürlich mittels des Geistes sein Leben führt und auch seinen Dienst tut. Der Christ ist schon ein Geistlicher. Und deshalb kann er Geistliche tun. 1. Korinther 12, Vers 1, 1. Korinther 14, Vers 1. In Bezug auf die geistlichen Brüder. Das heißt, die Dienste, wo der Heilige Geist ganz besonders im Vordergrund steht, die kann man tun, weil man den Geist hat. Nun handelt man durch diesen Geist. Das ist schon da. Der jüngste Christ ist ein solcher Geistlicher, gewissermaßen bereits angekommen. Und Johannes unterstreicht das in 1. Johannes 2, 20 und 27, wenn er sagt, ihr seid alle Wissende. Vielleicht meint er auch, ihr wisst alles, auf jeden Fall, ihr habt die Salbung und sie lehrt euch alles. Und letztlich, obwohl Jesus Lehre eingesetzt hat, ist man von diesen nicht abhängig. Sie sind Helfer, aber nicht gerade unentbehrliche Wegweiser. Wir haben den Heiligen Geist, mit welchem wir auch sogar unseren Lehrer über die Schulter schauen können. Was macht ihr da, was schreibt ihr da? Und ich wünschte, dass Christen diese Gabe mehr in Anspruch nehmen würden und mehr Theologen und Schreibern über die Schulter gucken würden und fragen, was machen sie denn da eigentlich? Die zweite Phase ist die Kindesphase. In der Wiedergeburt ist schon vieles erreicht, aber dann fängt das Wachstum hier in dieser Welt an. Das kleine geistliche Leben kennt schon eine gewisse Vollkommenheit. Ein Säugling ist ein vollkommener Mensch an und für sich. Wir setzen jetzt voraus, alle Finger sind da und so weiter. Es ist ein echter Mensch, aber es ist wachstumsfähig. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief immer wieder, so wie es auch ist, das vorhandene Liebe und so weiter ist dennoch wachstumsfähig, trotz dessen, dass es schon vorhanden ist. Deshalb kann ein Christ an diesen Stellen motiviert, angesprochen werden. Aber wir kommen jetzt zu 1. Johannes 2, 12 und 13. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, seines Namens wegen. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Hier werden verschiedene Stadien des Wachstums genannt. Auch die Kindesphase. Man ist schon über den Säuglingsstand hinaus. Man ist vielleicht ein Pais. Das heißt, nehmen wir einmal die, wir wollen jetzt nicht in zu viele Details gehen. Die griechische Sprache lässt noch mehr unterscheiden, aber wir wollen nur diese vier nennen. Wiedergeburt und jetzt die Kindesphase als solche, die also eine längere Phase ist, in der man sich entwickelt. Aber man bleibt die ganze Zeit noch in relativem Sinne Kind. Dann haben wir die Reifephase. Die Jünglingsphase eilt dieser entgegen. 1. Johannes 2, 13 und 14. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Darum geht es letztlich. Jesus zu erkennen, denken wir gestern Abend. Ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Euch Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich will mir nicht Zeit nehmen, diese Worte zu exegesieren. Ich will an dieser Stelle nur darauf aufmerksam machen, dass es die Phase der Reife oder des Reifwerdens gibt. Ich will gleich noch mehr darüber sagen. Lassen Sie mich jetzt noch die vierte Phase nennen, die Vollendung. 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar oder sichtbar geworden, was wir sein werden. Nicht als ob wir etwas anderes sein würden, das meint er nicht. Wir bleiben Gottes Kinder. Aber wie es oder was dann im Raum sein wird, das wissen wir nicht. Was noch mehr darüber zu sagen wäre. Wir wissen aber so viel, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auch Johannes wünscht hineinzuschauen in die Situation, die es damals zu jener Zeit geben wird. Also wir sind getröstet, wenn wir immer wieder versuchen und wir finden nicht die Antwort. Es ist sehr schwierig, über den Himmel zu sprechen und über das Jenseits, auch über den Zwischenraum. Was ist schon da? Selbst Johannes weiß es nicht, aber weiß so viel, wir werden Jesus ähnlich sein. Sündlos, weil keine Sünde in uns sein wird und keine Sünde mehr um uns her sein wird. Eine vollkommene Situation. Wir kommen jetzt nicht auf all die Fragen, welche Unterschiede sind da zwischen Kindern Gottes und so weiter. Wird es am Anfang noch ein Weinen geben, das dann, welche Tränen dann abgewischt werden? Das sind spezielle Fragen. Kommen wir zum Weiteren, zum Zweiten. Wir haben von den Stadien des Wachstums gesprochen. Unter B sprechen wir vom Ziel unseres Werdens. Vom Ziel unseres Werdens. Was sollen wir sein? Wir wissen, was wir sind. Was sollen wir sein? Was sollen wir werden? In Epheser 4, Vers 13 heißt es, bis wir heranwachsen. Wohin? Zur Christusähnlichkeit. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen mögen, Konjunktiv, zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle Christi, das heißt des Ausgerundetseins Christi, in allen Stücken ihm gleich. Damit wir nicht mehr Unmündige sein und so weiter. 15. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir wachsen ihm entgegen in die Christusähnlichkeit. Dies ist auch nach Römer 8 das Ziel. 28 und 29. Wir wissen aber, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten, für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte. Und nun meine ich, muss man den Genitiv als Identitätsgenitiv nehmen, im Deutschen im Sinne von das heißt. Er bestimmte uns im Voraus, dem Ebenbilde gleichgestaltet zu sein, das heißt seinem Sohne. Es geht nicht um ein Ebenbild, das er hat, sondern das er ist, für uns ist. Der Sohn ist für uns das Ebenbild. Und ihm sollen wir gleichgestaltet werden, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Er ist unser Bruder geworden, von sich aus, als er Mensch wurde. Aber trotz dessen, dass er uns auf eine gewisse Höhe bringt und ihm gleich macht, bleibt er mit Abstand ein anderer, nämlich Gott selbst. so ist er in Ewigkeit Gott und Mensch, einer von uns und dennoch unser Herr, Erstgeborener unter vielen Brüdern. Erstgeborener aber auch, weil das die Verheißung war, dass wir hin zu dieser Familie kommen sollten. Das ist das Ziel. Wir sollen Christus ähnlich werden. Was in 1. Mose 3 verstümmelt wird, das soll wiederhergestellt werden. Die Gottesebenbildlichkeit. Jetzt wird an diesem Ziel gearbeitet. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Und in der Literatur über dieses Wort, das Paulus hier braucht, gibt es nur noch ein Beispiel bei Philo. Und dort wird das Wort so gebraucht, in einen Spiegel hineinschauen, nicht spiegeln. Es ist also nicht nötig, vom mosaischen Text her spiegeln zu übersetzen. Wir haben gleich beides. Wir schauen zuerst in den Spiegel und das ist der Grund dafür, dass wir dann anschließend spiegeln. Übersetzen wir aber spiegeln, wie bei Schlachter, dann fehlt uns das Mittel. Und mir scheint, das ist, worauf es bei Paulus aus ist. Wir aber, und nämlich wie Mose, er schaute das Angesicht Gottes. Und von daher kam es, dass er diese Herrlichkeit, dieses Licht widerspiegelte, diesen Glanz. Und werden umgewandelt in dasselbe Bild. Jetzt schon beginnt die Umwandlung in jenes Zielbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir sind schon verherrlicht und wir werden immer mehr verherrlicht. Das heißt, immer Christus ähnlicher, nämlich vom Herrn, welcher der Geist ist, oder vom Geist, welcher der Herr ist. Der Geist ist dieser Herr und er veranlasst diese Ebenbildlichkeit, dieses Wachstum. Daran wird jetzt gearbeitet. Meine lieben Brüder und Schwestern, alles, was wir im Reich Gottes tun, hat dieses zum Ziel. Wenn Sie jetzt schreiben, wenn Sie hierher gekommen waren, wenn Sie nach Hause fahren, jedes Gespräch in der Bahn oder sonst wo, jede Begegnung in der Versammlung der Gläubigen, alles lehren, alles evangelisieren, hat dieses eine zum Ziel, dass jeder, dem wir begegnen, mit dem wir zu tun haben, gläubig oder ungläubig, dass dieser Mensch Gott ähnlich wird. Das war das Ziel Gottes in der Schöpfung und das bleibt sein Ziel mit der Menschheit. Und über Christus soll diesem Ziel näher gekommen werden. Das ist das Ziel der Erlösung, des Heilsplanes. Christus Ähnlichkeit. Das ist das Ziel all unserer Arbeit. Daran dürfen wir arbeiten und das ist ein Wachstumsprozess. Kolosser 1, Vers 28 ist sehr deutlich, sehr schön. Kolosser 1, Vers 28. Den verkünden wir. Das griechische Wort kann man übersetzen mit weit und breit, in die Breite. Christus. Den verkünden wir. Christus ist die Botschaft. Darf ich bei dieser Gelegenheit einen kleinen Exkurs noch, halten Sie hier fest, Epheser 4. Mir ist das wichtig, weil in letzter Zeit ich diesem Vers begegnet bin und der Übersetzer will immer anders übersetzen. Vers 20. Passen wir gut auf. Paulus will meines Erachtens nichts anderes sagen als genau das, was er hier sagt. Und wir dürfen das nicht so willkürlich ändern. Ihr habt aber Christus nicht so gelernt. Nicht über Christus, von Christus. Ja? Christus ist, was wir lernen. Christus ähnlich werden. Ihn. Das passt doch gut zusammen, gestern Abend und heute. Immer wieder sind wir dann in dem Text. Da ihr ja von ihm, jetzt ja, aber nicht über Evangelisten. Natürlich über Menschen, aber von Jesus. Jesus war der Lehrer. Wenn das Wort verkündet wird, spricht Jesus. Wie ihr von ihm gelernt habt, diese Unmittelbarkeit müssen wir wahren. Zurück. Kolosser 1, Den verkünden wir, Jesus. Vergleichen Sie auf Philipper 1. Ja? Den verkünden wir, indem wir jeden auf... Nein, hier ist ermahnen. Ja. Indem wir jeden Menschen ermahnen, das heißt erinnern, setzt voraus, dass man wiederholt verkünden sollte. Immer wieder von Jesus sprechen. Und jeden Menschen, etwa 3 oder 4 Mal gebraucht er diesen Ausdruck, jeden. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen ans Ziel zu bringen in Christus. Um ihn in Christus darstellen zu können, als ans Ziel gekommenen. Das ist, was Paulus kommen meint. Wofür auch ich arbeite und ringe, nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt, in Kraft. Christus ist das Ziel. Man soll in die Ebenbildlichkeit seiner kommen. Daran arbeitet Paulus. Er kommt nach Athen, sieht Weltmenschen. Sein Ziel, dieser möchte dorthin kommen, über die Annahme Christi als persönlichen Retter, weiter im Wachstum, bis er ins Jenseits geht und dass er dann dort möglichst Jesus ähnlich aussieht. Er denkt also nicht mehr nach dem Äußeren, sondern, 2. Korinther 5, ja, Vers 16, sondern er sieht jeden als Ewigkeitsmenschen. Epheser 4, 32 bis 5, Vers 2. Epheser 4, Vers 32. Werdet freundlich gegeneinander. Setzt voraus, dass wir von zu Hause aus nicht freundlich sind. Ja? Das stimmt. Das stimmt. Werdet freundlich gegeneinander. Werdet feinfühlig. Ich wiederhole das Werden, das steht nicht im Grundtext, aber das ist, was er ja sagt. Das Werden betrifft beide. Vergebt dabei einander. Wie wird man freundlich? Wie wird man feinfühlig? Wenn man sich übt in der Vergebung, gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Ich bete, wenn ich das Vaterunser bete, vergib uns, Herr, unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, und hilf mir, Herr, meinen Schuldigern so zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Werdet also Nachahmer Gottes, so wie er vergeben hat, 490 Mal in einem Tag. Wenn er das von Petrus fordert, dann tut er es wahrscheinlich auch selbst. Wie geliebte Kinder reagieren anders. Wisst, dass ihr geliebt seid. Darf ich euch motivieren? Und lebt ein Leben, so wie Christus uns auch liebte. Lebt ein Leben in der Liebe, so wie auch Christus uns liebte und sich selbst für uns dahingab, als eine Weihegabe und ein Opfer an Gott, zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist das fernliegende Ziel. Aber in diesem Lichte gibt es ein näherliegendes Ziel. Und das ist die Reife, von der ich vorher an dritter Stelle sprach. Wenn das unser Fernziel ist, dann muss es auch unser näherliegendes Ziel sein. Das Ziel ist geistliche Reife, das heißt Christus Ähnlichkeit. Dahin will ich arbeiten. Aber es gehört jetzt, es muss noch mehr dazu zu sagen sein, muss noch mehr dazu gesagt werden. Zur Reife gehört eine gewisse Selbstständigkeit, in dem das zur Christus Ähnlichkeit führt. Epheser 4, 13 und 14. 13 wird die Reife, die Christusähnlichkeit, angesagt, damit wir, Vers 14, nicht mehr Unmündige seien. Wir sollen also eine gewisse Selbstständigkeit erreicht haben. Philipper 3, 12 bis 16 gehören hier ebenfalls hin. Und das Schöne ist die Verheißung, wenn ihr in irgendeiner Sache noch nicht so denkt, dürfen wir die Hoffnung hegen, dass Gott uns das noch offenbaren wird. Einige Kriterien für geistliche Reife oder Unmündigkeit. Seien sie personell oder korporal, das heißt gemeindlich oder im größeren Kreis. Wie ist Mündigkeit einigermaßen festzustellen, beim Einzelnen oder in einer Gruppe von Christen? Zur Reife gehört eine gewisse Festigkeit im Glauben. Eine gewisse Festigkeit im Glauben. Kolosser 2, 6 bis 10. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn annahmt, so wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut in ihm. Weiter. Relative Selbstständigkeit in der Versorgung. In der Versorgung. Ein Christ, der reif geworden ist, kann einigermaßen selbstständig handeln auf dem Wege zu seiner Christusähnlichkeit, wenn er sich selbst ernähren kann. Er muss nicht immer mit dem Löffel gefüttert werden. Alles so einfach gesagt bekommen. Er kann auch einmal einiges selbst überlegen. Er sollte sich selbst nähren können, er sollte sich selbst reinigen können. Er sollte selbst auch einmal darauf kommen, dass er irgendwo gefehlt hat. Das nach Hebräer 5, das Gewissen sollte bereits sensibilisiert sein. Leider kann man hier erkranken, sodass manchmal junge Christen ein sensibleres Gewissen haben als ältere. Sie haben schon geistliche Schwielen. Der Christ sollte selbstständig werden in Gehen. Alles dieses gehört zur Selbstversorgung. Ernähren, reinigen, gehen, Schritte tun. Er sollte bereits wissen, was der Herr will. Weiter. Er sollte feste Speise ertragen können. Ein drittes Merkmal von Mündigkeit. Er verträgt festere Speise. 1. Korinther 2, Vers 6. Ich habe dieses Ziel bei euch nicht erreichen können, sagt Paulus in 1. Korinther 2. Ich musste euch immer wieder als Säuglinge betrachten, behandeln. Es war schwer für sie. Selbst Paulus ist es nicht immer gelungen, geistliche Reife herbeizuführen. Kapitel 3, Vers 2 ebenfalls. 1. Korinther 2, Vers 6. Kapitel 3, Vers 2. Und ganz besonders Hebräer 5, Vers 11 bis zum ersten Vers in Kapitel 6. Jeder Christ sollte also imstande sein, nicht nur das, was auf der Oberfläche der Schrift liegt, mitzukriegen, sondern das, was nicht so gleich zu erfassen ist, sollte überlegen können. Viertens. Ein viertes Kriterium. Er sollte geistliche Denkweise bekommen. 1. Korinther 3, 1 bis 3. Geistliche Denkweise. Über das Denken würde ich gern noch morgen sprechen. Ein sehr wichtiges Thema. Fünftens, Sprechfähigkeit. Ein Christ sollte geistliche Gedanken artikulieren können. Das ist aber relative Reife, das wissen wir. Er sollte ein Zeuge seines Herrn sein. Er sollte für seinen Herrn sprechen können, auch in der Gemeinde den Mund auftun können. Denn jeder darf ja mal rankommen. Sechstes Kriterium, eine Fähigkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich glaube, Sie stellen fest, nicht jedes dieser Kriterium kommt zur gleichen Zeit mit den anderen. So ist es auch in unserem Leben. Wir lernen zuerst, uns selbst zu nähren und dann uns zu reinigen, zu gehen, zu denken und so weiter. Die verschiedenen Stellen oder Dinge kommen an verschiedenen Stellen vor. Auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, die kommt an einer anderen Stelle und meistens später. Fähigkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Fähigkeit, die Lasten anderer zu tragen, nachdem man gelernt hat, die eigene auf sich zu nehmen. Galater 6, 1 bis 5. So, das sollte für heute Nachmittag genügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.